Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Sie befasst sich mit der Aufklärung von Erwachsenen und sie hat ein abgeschlossenes Sexologiestudium. Wir sprechen über häusliche Gewalt, MeToo und die sexuelle Befreiung der Frau. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana. Sandra Spick.
Salü, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ich freue mich riesig. Sag einmal bitte, stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ich bin die Sandra. Ich bin seit über 12 Jahren beim Radio, bei Krone Hit. Mache Aufklärungsvideos zum Thema Sex und Liebe, bin systemischer Coach, nämlich deswegen auch Sexcoach, weil sich meine Videos eben mit Beziehung, fetischen Vorlieben befassen.
Bist du Coach oder Coachin?
Ja, ich nenne es Coach, aber eigentlich ist es ja Coachin, oder? Also wenn man es jetzt
wenn man es eindeutscht, oder? Wenn in England ist es Coach,
ja, I'm a Coach. Genau, ja. Genau. Mache auf Krone Hit auch eine Talkshow zum Thema Sex unter dem Brandname Total Versext. Das ist quasi die Brand, unter der ich auch meinen Podcast mache. Ich habe 2 Staffeln auf Krone TV gemacht und ich habe ein Brettspiel. Und das habe ich dir auch mitgebracht.
Oh mein Gott!
Liebesreise zur Venus.
Geschenke! Oh, wirklich, wie cool.
Das habe ich vor ein paar Jahren entwickelt und ist eine ideale Variante, um in der Partnerschaft wieder zueinander zu finden. In 4 Phasen, die relativ intensiv werden. Dann ab Phase 3 und 4 kommt man da einfach wieder näher.
Ich spiele es durch. Ich war jetzt demnächst mit meiner Tochter und ihrem Mann los, also da können wir es schon mal durchspielen. Ja. Du musst uns jetzt mal sagen, was lernt man?
Vielleicht leicht awkward.
Oh mein Gott.
Wobei Phase 1 und 2 sind lustig.
Das geht. Du, was lernt man denn in einem Sexologiestudium? Was ist denn Sexology?
Also es ist eine Basisausbildung, würde ich sagen, zur sexuellen Bildung, also man macht alles Mögliche durch über was ist Sex, was ist Sexualität, wie schaut Sexualität im Alter aus, wie kann man Kinder aufklären, viel Pädagogik. Also es ist eine ganz gute Grundausbildung, um darauf aufzubauen. Aber für mich war immer klar, ich bleibe bei meinen Videos, bei meinen Radioshows, ich bin jetzt nicht in dieser Einzelsession unterwegs. Deswegen macht es für mich Sinn, ganz viel Wissen anzusammeln.
Aber also Pärchen kommen nicht zu dir und sagen Folgendes.
Seltenst. Aber es ist für mich einfach sinnvoller. Ich mache das Video und das können sich dann alle anschauen. Und die Themen variieren marginal, sage ich einmal.
Leben wir in einer oversexten Gesellschaft? Ist das so, was du wahrnimmst? Denn auf der anderen Seite haben wir viele Junge, die sagen, ich bin asexuell, die dem ganz abschwören. Also beide Trends gibt es zur gleichen Zeit.
Ja, ich finde auch, dass es sich so gewandelt hat wieder. Also eine Zeit lang war es richtig oversext. Mittlerweile finde ich die Sexualität schon gut eingesetzt, also an den richtigen Stellen, dass es nicht zu much ist. Und es ist auch sehr hinterfragt mittlerweile, glaube ich, und wird auch ganz schnell bestraft, wenn etwas zu sexualisiert ist. Ne? Und dann gibt es gleich einen Shitstorm drüber. Also es ist schon achtsamer geworden, würde ich sagen.
Achtsamer geworden auf der einen Seite, auf der anderen Seite, warum ist es denn so, dass also so viele, wenn man sich die Quote anschaut, die Scheidungsrate, dann hat's da schon im Schlafzimmer auch immer wieder was. Wo ist denn der Wurm drin? Sind wir zu gestresst? Sind wir zu überarbeitet? Wo kommt denn eine gewisse Lustlosigkeit her, wo er, aber sehr oft auch sie dann am Abend sagt, das ist jetzt Arno, es war eh schon so ein harter Tag, ich will nicht.
Also ich glaube, es ist eine Erwartungshaltung. Ne? Also wir erwarten ja aufgrund von Hollywood und Co. auch von Disney-Filmen, von damals Märchen, dass man immer in dieser Phase verbleibt von extrem intensiv und alles ist super intens und große Liebe und große Leidenschaft. Und dass man da leider sich ein bisschen übererwartet, eine Übererwartung aufbaut, anstatt dass man sagt, es ist auch schön, wenn man zusammenwächst, wenn man diese Gewohnheit und diesen Alltag dann auch lebt und dankbar sein darf, dass man schon so lange zusammen ist. Und durch Social Media und eben Filme, man sieht ja immer nur das Happy End.
Ja, genau.
Und man sieht die Paare aber nicht 20 Jahre später.
Das wäre meine Idee. So ein Disney-Film, wie geht's Pocahontas und John Smith 20 Jahre danach?
Ich glaube,
oder
schlecht.
Was machen Aladdin und Jasmin? Wie kriegen die das Feuer auf dem Teppich wieder hin, oder? Das wäre die Idee.
Genau.
Ja, finde ich cool. Sandra, du hast aber auch ganz ernste Themen mit in deinem Repertoire, nämlich häusliche Gewalt. Wie beeinflusst denn die häusliche Gewalt die Sexualität und das Körpergefühl bei Betroffenen, die ja durchaus unterschiedlichen Geschlechts sein können?
Ja, ganz massiv natürlich. Also ich spreche da von Unsicherheiten, von ganz viel Scham, die damit spielt, vor allem, weil man ja auch oft denkt, häusliche Gewalt, das muss körperlich sein, aber es ist ja ganz oft auch psychisch und das wird oft vergessen.
Da sind wir beim Thema Gaslighting, aber jetzt gibt es natürlich manche, die sagen, also ich bin jetzt damals, der Kurt sagt, ich bin damals wirklich noch geschlagen worden mit dem irgendwas, mit dem Gürtel, das ist für mich häusliche Gewalt, ich lasse doch jetzt nicht gelten, wenn eine das Gefühl hat, sie wird gegaslightet. Also auch in den Opfern, also durchaus gibt es Unterschiede, wem gönnt man das Opferdasein, wem nicht. Wie siehst du das?
Ja, das ist eben genau diese Schwierigkeit, auch warum sich viele dann nicht trauen, darüber zu sprechen, das anzusprechen, weil dann eben es heißt, okay, das war ja nix. Mhm. Und gerade wenn es um Dinge geht, die man nicht sieht, weil eben keine blauen Flecken da sind oder so, das ist ja nicht so schlimm. Mhm. Es wird immer so runtergespielt.
Oder er ist halt so, so redet er halt.
Ja, ich meine, es gibt natürlich auch umgekehrt, man darf das auch nicht runterspielen. Es gibt auch genug Männer, die Opfer werden von häuslicher Gewalt, von psychischer Gewalt. Aber ich glaube, man darf es nicht hinunterspielen. Und wenn man sich selber denkt, irgendwie ist das komisch, da fühlt sich irgendwas nicht richtig an, dann muss man dem nachgehen und das ansprechen.
Wie oft erlebst du das auch in gleichgeschlechtlichen Paarungen, dass häusliche Gewalt ein Thema ist? Weil man hat ja immer das Gefühl, es ist so klischeekorrekt Mann-Frau, dann hören wir aber auch, Männer werden auch geohrfeigt, Männer werden auch geteased. Wie sehr ist denn das auch was unter Lesben und Schwulen und überhaupt in der LGBTIQ-Community?
Ich glaube, es ist definitiv da. Ich glaube, die Dunkelziffer ist generell höher, weil da auch viel zu wenig Aufmerksamkeit draufgelegt wird. Wie du sagst, es geht um den Mann und meistens ist der Mann der Täter und die Frau. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass Männer Extreme der Dunkelziffer sind, weil die sich ja noch weniger trauen, darüber zu sprechen. Weil als Mann muss man ja da Starke sein und da darf man nicht Gefühle und Schwäche und ja,
das also, ist ja das Klischee ist immer so noch da. Art, ja. Welche Rolle spielt die finanzielle Abhängigkeit in Beziehungen, in denen Gewalt vorkommt? Weil manche trauen sich doch auch nicht weg, weil sie wissen, wie soll ich raus? Wie soll ich mir die ersten Schritte raus überhaupt leisten können? Mit Kind vielleicht auch noch.
Ja, ich glaube, das ist eher eine Frage von Können auch. Also nicht nur nicht wollen, sondern einfach die große Angst an diese existenzielle Angst zu sagen, man kann nicht raus, weil ich habe auch nicht die finanziellen Mittel, da hinaus zu gehen aus dieser Beziehung. Und das wird halt dann von Tätern total ausgenutzt in dem Fall. Und deswegen ist es da sehr wichtig, wir sprechen dann ja noch über die Stellen, wo man sich hinwenden kann, dass es da auch dass die in Anspruch genommen wird.
Sag gleich. Stellen, ja, wo man sich hinwenden kann. Also Frauenhäuser wahrscheinlich?
Genau, Frauenhäuser, also für Frauen und Kinder, die Schutz suchen. Frauen-Helpline gegen Gewalt. 0800 222 555 ist kostenlos anonym. Dann gibt es den LEFÖ, das ist für Migrantinnen und Frauen mit Migrationsgeschichte, und den Weißen Ring, eine Opferhilfsorganisation, die sich einfach generell mit Menschen befasst, die Opfer von Straftaten wurden. Und da steht auch immer anonym, und es ist immer wichtig, sich in jedem Stadion hinwenden zu können. Also, dass es egal ist, ob da schon was passiert ist oder ob man sich irgendwie denkt,
ist es das?
Es ist irgendwie komisch, ne? Also irgendwas ist da. Und
bist du mit denen auch in Verbindung oder in Austausch, so wo du Geschichten auch hörst oder in welche Richtungen auch Tendenzen gehen?
Bin ich nicht tatsächlich, aber ich habe es einfach an der Hand, falls jemand, oder auch gerade in meinen Radioshows, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, da wäre gut, vielleicht mal einen hinzugeben, da kann man sich hinwenden.
Sehr gut, also da gibt es auch bei dir die Obacht drüber.
Genau.
Du, die heutige Geschlechterbestimmung wirkt ja zum Teil sehr situativ und fluide. Also wenn jemand jetzt, ich übertreibe, gestern sich weiblich gefühlt hat und in wenigen Wochen aber binär, wie sollen dann Beziehungen klappen, die auf Vertrauen und auch auf Treue basieren, weil das muss man ja auch lernen, wenn dahinter die Geschlechtsbestimmung noch nicht so klar ist.
Also ich meine, wenn ich es richtig verstehe, wie das gemeint ist, die Frage. Ich finde, es ist ja immer alles super fluide, wie du sagst. Und auch unsere persönliche Entwicklung, und sei es jetzt unsere sexuelle Orientierung, sei es unsere Partnerschaft, unser Leben generell, unsere Jobs, unsere Freunde, alles verändert sich. Und dann ist es doch auch in Ordnung, wenn sich manchmal auch die sexuelle Orientierung oder die Identität verändert. Mir persönlich wäre es lieber, ich bin mit einem Partner zusammen, der es mir sagt, als der 20 Jahre an meiner Seite lebt und halt unglücklich ist und dann irgendwann den Outburst hat Und,
aber die 20 Jahre war er dir möglicherweise treu, kann er aber nicht, wenn er jetzt plötzlich ins andere Geschlecht inkliniert oder plötzlich asexuell, gehört ja mit dazu, wird und du das Gefühl hast, na, das war aber nicht ausgemacht. Also dann ist es ja sehr wohl auch dein Problem, unmittelbar.
Ja, klar. Aber dann ist es generell ein Beziehungsthema und mit dem muss man umgehen. Also ich glaube, es kann das Vertrauen sogar noch stärken.
Ist das so? Ist die jeweilige Sexualität des einen gleich das Thema der Beziehung? Weil manchmal kann es der Auslöser sein, aber manchmal kann sie auch wirklich nur dem sein Thema sein.
Ja, aber wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen wäre und mein Mann sagt mir jetzt, er ist jetzt aber homosexuell, ist es natürlich unser Beziehungsthema. Weil,
dann haben wir ein Thema.
Gut, dann kann ich jetzt sagen, ich bin offen dafür zu sagen, er kann sich einen Mann in die Beziehung hineinholen oder meistens wollen diese Personen dann aber, weil sie es ja jahrelang unterdrückt haben, das dann ausleben. Also ich glaube, man muss demgegenüber offen sein. Es ist ja auch dann schön, wenn die andere Person sich findet. Natürlich ist es super schwierig, wenn das dann nach 20 Jahren Ehe passiert. Es wäre schöner gewesen, es wäre dann die Ehe gar nicht passiert und man hätte sich früher getraut. Deswegen ist es ja die heutige Entwicklung schön, dass man sich selber zumuten kann. Man kann das eingestehen, man kann sagen, so bin ich, so will ich leben und es ist nicht mehr verurteilenswürdig.
Jetzt ist es ja schon in der eigenen Familie, im eigenen Kulturkreis schwierig. Wie dann erst, wenn andere Kulturen mit dazukommen? Also ich denke jetzt an das Thema weibliche Lust, ist in vielen Kulturen immer noch super tabuisiert. Wie erlebst du das? Also wo muss man sagen, naja, also Mädels, da pass auf, weil das sollte man auch wissen, wenn man hinfährt oder wie erlebst du das da?
Naja gut, wenn man jetzt an die arabischen Kulturen denkt zum Beispiel oder auch in Richtung Ägypten, also Syrien sowieso. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass die Aufklärung vorangetrieben wird. Ich meine, in manchen Kulturen ist es einfach nicht möglich, weil das noch so männerdominiert ist, wo die weibliche Lust absichtlich natürlich unterdrückt wird, weil die ist ja eine Naturgewalt. Also Männer haben ja zu Recht auch ein bisschen Angst, weil bei denen im Alter irgendwann klappt es vielleicht nimmer so und bei uns als Frauen, ich meine, wir können ja ständig und theoretisch immer für immer und da war es natürlich dann einfacher, das zu unterdrücken, anstatt zu fördern.
Also das heißt, du glaubst, es kommt nicht aus dieser Mama und Heilige und Anstandsgeschichte, sondern eher auch ein bisschen vor der weiblichen Urgewalt?
Also wenn wir uns jetzt ganz früher anschauen, ne? Also ich meine mal gelesen zu haben, dass ganz früher sogar so war, dass Frauen die Anführerinnen der Stämme waren und sich auch gar nicht so monogam Männer gesucht haben, sondern da haben irgendwie eher jeder mit jedem. Dann war es nämlich auch so, dass die Männer nicht wussten, welches Kind gehört zu mir und haben sich um alle Kinder gekümmert. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann irgendwann war, na Moment, also wir wollen eigentlich schon wissen, von wem das Kind ist. Und deswegen sagen wir der Frau jetzt einmal, keine vielen und mit jedem, sondern du zu mir, du bist meine.
Also Monogamie ist eine Erfindung der Menschheit, ist also nicht was, was natürlich gewachsen ist, meinst du?
Ich finde, dass Monogamie nie natürlich war, weil sonst gäbe es uns ja auch gar nicht. Also wenn sie damals gesagt hätten, na, nur mit einem Partner und auch kein Community-Denken in den Clans damals gehabt hätten, sondern nur dieses du und ich und sonst niemand. Es gibt jetzt nur neue Studien auch zum Beispiel, dass dieses Jäger-Sammler-Ding gar nicht mehr so adäquat ist, weil neue Höhlenmalereien, glaube ich, irgendwie gezeigt haben, dass auch die Frau mit dem Mann gemeinsam jagen gegangen ist, die als eingespieltes Team miteinander waren. Also ich bilde mir ein, dass gerade die Männer sich da schon so gelegt haben, wie es für sie gut gepasst hat, ja, auch zu sagen, Frau daheim, hinterm Herd, braucht Sicherheit, ich Samen verteilen, ich so wie ein Tier, wo ich mir denke, also was jetzt?
Ja, okay. Wie ist denn das von wegen Dating und Beziehungsverhalten, wenn du dir anschaust, analog versus digital? Also wo stehst denn du da? Weil es gibt ja viele, die sagen, also kommt für mich nicht in Frage, digital, analog. Wo dann andere sagen, naja, aber jetzt geh mal in den Supermarkt, dann hast du dort am Wochenende die Pärchenpest, da findest du mir auf keinen Fall wen. Ins Kino geht man auch zu zweit. Also wo es analog gar nicht so leicht ist, weil wir heute ja auch nicht mehr die, in Norddeutschland sagt man, Engtanzfeten oder sonstige Dinge haben. Jetzt haben wir gerade erfahren, die Clubs sind vom Aussterben bedroht, also wird schwierig. Und auf der anderen Seite sagen natürlich die Digitalen, naja, da kann ich schon eine Vorauswahl treffen, wo dann die anderen wieder sagen, Scammer und da zockt dich wer ab. Wo stehst denn du da?
Also ich finde Online-Dating durchaus spannend. Ich bin ja tatsächlich durch meine Beziehung auch nicht so reingerutscht in dieses ganze Tinder und Co. Beziehungsweise bei Tinder war ich noch dabei, an das kann ich mich noch erinnern, das war ganz witzig mit dem Swipen. Aber diese ganzen neuen Dating-Apps, die es jetzt gibt, wo es ja auch viel mehr um
Bumble und
Kennenlernen geht, um Geschichten dahinter. Ich glaube, es hat ein Potenzial. Ich glaube aber, dass auch sehr viel einfach und durchaus auch von Frauen dann für One-Night-Stands genutzt wird, für einfach mal so ein bisschen Dating kennenlernen. Ich glaube, wäre ich jetzt Single, würde ich Tinder nutzen auf Reisen. Mhm. Einfach um dann irgendwo in einem fremden Land mal irgendwen kennenzulernen, der vielleicht dort lebt und der mir dann ein bisschen was zeigt. Also so in die Richtung finde ich das schon großartig.
Aber sind wir Frauen so, dass wir sagen, ach, wenn ich jetzt einmal irgendwo bin, dann will ich unbedingt für die Befriedigung der Triebe wen haben? Ist das nicht was, was uns schon unter anderem auch durch Tinder-Reisen und Co. sehr angetragen wurde. Mhm. So sehen wir euch Frauen sexy, weil die weibliche Sexualität rennt doch nicht ab mit A Boy in Every Town. Ist doch jetzt nicht wirklich permanent das Thema, oder?
Also ich glaube, das ist das Klischee von damals quasi, dass man sich das als Frau nicht leisten darf, so wie Männer, eben sich auch mal einen One-Night-Stand zu gönnen oder einfach mal zu sagen, es geht mir nur um die Erfahrung oder um die Lust. Mhm. Und ich glaube, deswegen...
Für mich ist genau andersrum, weil altvordere Fossile waren meine Alt-68er Eltern, wo ja gehissen hat, also wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment. Deswegen finde ich das so wahnsinnig gestrig, zu sagen, so sind wir drauf, weil also das ist irgendwie wahrscheinlich wie für andere Roy Black hören. Das kenne ich schon, das habe ich schon mal gehört und hat sich dann auch in vielen Kommunenverhalten von Mühl angefangen bis hin zu gar nicht so bewährt. Also wo ich das Gefühl habe, da waren wir doch schon mal. Mhm. Ist es nicht auch eigenartig, dass wir nach der sexuellen Befreiung der Frau, die jetzt mutmaßlich sich die 68er auf die Fahnen haften, viele zutiefst weibliche Begriffe, wie zum Beispiel den der Diva, völlig verloren haben? Weil mit wie viel Diven sind Männer heute noch verheiratet? Wenig. Aber spätestens seit Conchita Wurst kennt jeder eine männliche Diva. Also das ist eigentlich ein zutiefst weiblicher Begriff, den wir in die Männerwelt verloren haben, oder?
Ja, aber ist doch schön. Also es ist doch gut, dass es auch da fluide ist und eben sich wandelt. Und ich glaube, dass einfach heutzutage man einfach leben darf, wie man sich das wünscht. Und ich bin sicher, es gibt Männer, die wollen lieber One-Night-Stand als eine tiefere Bindung. Mhm. Aber genauso gibt es das umgekehrt und auch bei Frauen.
Aber ist es dann nicht auch ein Konsumverhalten der Liebe an sich oder auch so ein bisschen ein, ich komme jetzt sogar mit, ja, vielleicht turbokapitalistisches Verhalten zu sagen, ich kaufe, ich verwende, ich wechsle aus und schmeiß weg. Also wie kriegt man das dahin, auch von wegen so ein bisschen mit unseren Seelchen und Psychen, nur im Sinne von nebenhaben, konsumieren und leb jeden Tag, als wäre es dein letzter?
Also ich sehe das auch immer so ein bisschen bei Ehen und Co., wo dann versprochen wird, in schlechten Zeiten. Mhm. Und ich sage immer, was ist eine schlechte Zeit? Also die schlechte Zeit ist nicht die Zeit, wo es eh immer noch halbwegs gut läuft, sondern die schlechte Zeit ist dann wirklich, wirklich grottig. Ja? Mhm. Und dann dabei zu bleiben und zusammen zu bleiben und nicht die Socken wegzuwerfen, anstatt versuchen, sie zu stopfen, das ist schon ein bisschen...
Also Tendenz. Reparaturgedanke. Wir bräuchten einen Reparaturbonus für manche Ehen.
Ja, genau.
Aber ist es nicht auch ein Grundmissverständnis, also ich komme jetzt mal sehr klischeekorrekt zwischen Männer und Frauen, wenn man es im klassischen Rollenverhalten nimmt, wo er das Gefühl hat, ich will, dass sie immer so bleibt wie am Tag der Hochzeit bei dem Bildl, das er sie im Büro aufgestellt hat und sie hofft... gleichzeitig, hoffentlich wird es nach der Eheschließung besser. Und damit gehen natürlich Dinge schon auch ein Stückchen in den Erwartungserwartungen möglicherweise auseinander, oder?
Ja, die Erwartungshaltung ist sowieso immer schwierig. Ne? Also wenn ich mir erwarte, dass der andere sich verändert, ich glaube, dass man da bei sich selber ansetzt eher und sagt, okay, warum erwarte ich das? Was wünsche ich mir? Was kann ich vielleicht auch bei mir tun? Und ich glaube, dass das auch, sei es in der Kommunikation, wichtig ist, immer bei sich zu bleiben. Mhm. Viele tendieren auch dazu, Vorwürfe zu machen. Und gerade wenn dann etwas nach jahrelangem Aufstauen herausbricht, dann du.
Und du bist, genau, ich arm und du böse. Du, aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass ja viele dieser, also nehmen wir jetzt Bumble als Beispiel für neue Dating-Plattformen, auch so ein bisschen Geschichten transportieren, wo man auch so ein bisschen Self-Marketing betreibt und seine eigene Story erzählt. Da gibt es dann auch Psychologen, die davor warnen, dass das im Prinzip den puren Narzissmus fördert, weil die Menschen eben immer nur bei sich bleiben und zwar immer um den eigenen Nabel. Also welche Rolle spielen da auch soziale Medien in der Selbstwahrnehmung in Bezug auf Frauen, auf Sexualität, auf where's my story, where's my glamour, wo ist mein Besonderes? Wenn manche ja, sind ja da fast mehr an sich interessiert, als jetzt wirklich an, wo ist der andere?
Mm. Ich glaube, das ist ein großes Thema, gerade Narzissmus und Co. Ich finde, es ist eine positive Entwicklung durchaus da, auch auf Social Media, dass wir uns heutzutage nicht mehr nur mit Filtern zeigen und zeigen, wie es wirklich ist. Da gibt es viele positive Beispiele, die nicht den...
Pam Anderson.
Einfach
Kate
sagen,
Winslet.
Hey, wir sind so und das ist, wie wir leben und auch wie wir ausschauen. Und so schauen wir auch aus nach einer Geburt. Und es ist nicht Heidi Klum-mäßig dann nach, weiß ich nicht, Bauchstraffung oder nach 3 Tagen nach der Geburt wieder super flach. Ja? So ist es einfach nicht. Und das ist eine positive Entwicklung. Ich finde, schade auf Social Media, das kriege ich jetzt sehr viel mit, es wird immer mehr verboten. Gerade die sexuelle Sprache darf nicht mehr so ausgesprochen werden, wie sie eigentlich ist. Das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn ich einfach die Begriffe, wie sie sind, nicht mehr sagen darf. Mhm. Wie soll ich sie denn dann lernen und wie soll ich es lernen, in der Partnerschaft auszudrücken, wie meine Geschlechtsteile heißen?
Aber genau den anderen Weg, das weiß ich von meinen Enkeltöchtern, nimmt die Grundschule, also die Volksschule, die dort ganz genau die Dinge bezeichnen lässt, dass im Falle eines Übertritts die Mädchen nicht irgendwo da unten sagen, sondern die Dinge benennen können. Also gleichzeitig auch wieder so eine Ambiguität, während das auf Instagram nicht mehr läuft, wird hier ganz genau gepredigt, wie heißt was, damit man im Falle eines, damit man auch definitiv sein kann.
Das ist schön und das ist dann wieder das gute, positive Beispiel für analog, dass es durchaus auch sein kann, jemanden im echten Leben auch beim Dating kennenzulernen oder eben auch klassische Medien dann da wieder eine ganz wichtige Rolle spielen sollten, weil auf Social Media so viel verboten ist, dass man gerade dann dort im Fernsehen, im Radio dann doch noch sagen kann, wie die Dinge
aber
sind.
Aber Thema Dating ist es nicht auch, ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen im Le Monde, also in Frankreich, und die haben gesagt, es funktioniert Tinder und Co. deshalb nicht, weil wir tendenziell immer das Gleiche suchen. Also jetzt sucht eine Nichtraucherin natürlich einen Nichtraucher, weil die wird jetzt nicht sagen, bitte, der soll mir die Bude vollqualmen. Okay. Und dann sucht irgendwie eine Katzenliebhaberin natürlich nicht den Hundetypen. Also eigentlich suchen wir nicht das Gegensätzliche von wegen diesen zwei Missing-Dingern, sondern eigentlich was Ähnliches. Und in Wahrheit sehen wir aber bei guten Beziehungen und langjährigen Beziehungen, dass die sagt, also wenn ich meinen hätte suchen müssen, der qualmt, ich habe mich damit irgendwie abfinden müssen, er ist lieber in den Bergen, ich lieber am Meer, aber wir haben uns arrangiert. Also das Gegensätzliche wäre es ja dann nie. Also ist das nicht ein Grundfehler des Dating, dass ich das Gleiche vom Gleichen suche?
Ja klar, vor allem wenn es so oberflächlich ist, dass man halt sagt, okay, ich suche einen Nichtraucher, ich suche einen, der Hunde mag, der am Berg.
Das beginnt immer ganz oberflächlich, an Mann. Ja,
also. Ja so, und halt vielleicht ein bisschen sportlich und nicht unsportlich, keine Ahnung, das finde ich so oberflächliche Dinge, die natürlich dann auf Social Media und beim Online-Dating natürlich nur darum geht, gerade bei Tinder, ich meine, da siehst du das Foto, 2 Sekunden, dann swipest du. Du hast nichts von dieser Person mitgekriegt oder gesehen. Auf der anderen Seite spielt natürlich Attraktivität eine große Rolle. Ich gehe auch in der Disco nicht auf jemanden zu und denke mir, gut, der gefällt mir zwar gar nicht, aber ich gehe jetzt dahin und
also noch niemand
einmal,
hat sich jemals in meinem Leben in meine Blutwerte verliebt, die übrigens ausgezeichnet werden. Also, sondern es sind dann von wegen andere, tiefere Werte, innere Werte, sind dann doch am Anfang die äußeren.
Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das habe ich in meinen Beziehungshistorien gelernt, wenn es passt, dann passt es. Und diese ganzen Spielchen oder dieses Ganze, vielleicht verändert er das, sehe ich noch. Oder vielleicht kann ich dann noch in die Richtung. Das ist meistens nicht das Richtige. Und auch wenn man das Gefühl hat, man muss irgendwelche Spielchen spielen, melde ich mich jetzt, wenn ich jetzt so lange warte.
Also jagen, sammeln, verkürzen und wieder diese
das
ganzen
Das waren meistens die Beziehungen, die waren durchaus spannend, aber das waren nicht die, die es wirklich waren. Also wo's
wenn du sagst, wenn es wirklich passt, passt, heißt es dann, das hat jetzt echt was mit dem anderen zu tun und natürlich in dem Moment auch mit dir? Oder mit deiner Lebensphase, dass du jetzt einfach auch bereit bist und willst, es passend zu machen, was du vielleicht 3 Jahre davor noch nicht gewesen wärst.
Es ist sicher eine Kombination. Also wenn ich gerade nicht bereit bin für eine Beziehung, glaube ich, kann der Traummann kommen und ich werde es gar nicht sehen. Ja, aber wenn ich gerade irgendwie bereit bin, wenn ich auch das Gefühl habe, vielleicht man braucht diese, es muss ja auch nicht immer der Partner fürs Leben sein, aber dieser Mensch spielt eine Rolle für mich in dem Moment oder hilft mir irgendwie, durch eine Phase durch oder ist wichtig für meine Entwicklung.
Ja, absolut. Also gut, Frage, natürlich als Schule des Sprechens muss ich das fragen. Ich habe meinen Artikel darüber geschrieben und jetzt die Frage an dich, wie wichtig sind Stimme und Sprache bei der Partnerwahl? Weil da gibt es ja schon welche, die sagen, also ganz ehrlich, also wenn er meinen Namen schon nicht sagen kann oder wenn er so lacht oder wenn er so klingt oder diese Fallfehler macht oder was auch immer, wie wichtig ist denn das?
Also mir ist es zum Beispiel sehr wichtig. Ich arbeite ja auch viel mit Sprache und ich genieße es ja selber, nicht immer die gleichen Begriffe zu verwenden, mhm, sondern sich auch ein bisschen zu variieren.
Was ist dir wichtiger an deinem Partner, Stimme oder Sprache?
Ich würde sagen tatsächlich Sprache, wobei ich finde, wenn das ein ganz krasser Dialekt wäre, dann
ist auch Sprache. Stimme ist ja Sound.
Ach so. Ja, gut. Also, wenn ich jetzt noch wieder was Positives über Heidi Klum sagen kann, die ist ja auch durch ihre Stimme so berühmt geworden. Mhm. Ja, die hat keinen schönen Klang, aber
nein, Verona Poth auch.
Ihr Markenzeichen und deswegen, und dagegen kann man, ich meine, du bist die Expertin, wahrscheinlich auch gar nicht so viel machen, wenn der Tonus einfach.
Also, ich würde mich beim Mann auch immer für die Sprache entscheiden, weil das mit der Stimme, das kriegen wir in der Schule des Sprechens hin, da kann man die Modulation, aber ich finde immer, Sprache ist ein Indiz für Herkunft, Bildungsgrad und Milieu. Ja. Und wenn der dir jetzt einfach drei Fallfehler im Satz reinpackt, also dann ist das was, wo man sagt, das wird schwierig, das kriegen wir nicht nach einem Wochenende weg.
Ja. Eben, wenn man selber nicht auch dieselben Fallfehler macht und es einem gar nicht auffällt. Ja. Ja, das ist natürlich auch die Sache. Wobei ich auch glaube, man kann auch dran arbeiten, aber das ist dann wieder diese Entwicklung und diese Erwartungshaltung.
Das sind wir dann wieder in der Mama-Ecke, wo wir dann ihm sagen, jetzt schau aber und so weiter. Weil ich glaube, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht in die Mutti-Ecke kommen, wo es dann eine Mutter-Sohn-Dynamik hat.
Das passiert ja leider auch oft in Beziehungen.
Ja, genau. Also, dass man sagt, was ist das klassische Verhalten von Männern? Sie lügen, sie verstecken, sie verschleiern. Sie haben der Mama nicht immer alles gesagt. Und wenn man in der Mutter-Sohn-Dynamik ist, dann ist es wahrscheinlich schwierig, oder?
Ja. Raus.
Raus, okay. Also gut, was wollen wir noch wissen? Wir wollen von dir noch wissen, welche Mythen über weibliche Sexualität halten sich besonders hartnäckig und wie könnte man die aufbrechen? Also was erlebst du immer noch und man sagst, echt, ist das immer noch ein Thema?
Ja, also eins habe ich eh schon gesagt, dass Männer wollen einen Samen verteilen. Da habe ich auch immer wieder Anrufer oder Talkgäste, die sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich untreu bin. Ich bin ja ein Mann, das ist ja in meinem Naturell.
Ich bin ein Tier. Jawohl.
Ja, genau. Und das sage ich dann auch immer, naja, also bist ja kein, du bist ein Mensch und kein Tier und du hast ja noch ein Gehirn und auch kannst dich entscheiden, einen freien Willen und nicht, weil der Mond in dem Winkel steht, auf einmal wirst du zum Werwolf. Mhm. Also das ist eins der großen, auch dieses Frauen brauchen die Sicherheit und wollen beschützt werden, so auf die Art, das ist ein altes Klischee, das irgendwie...
Viele Männer haben mir, ich habe so ein bisschen Vorgespräche auch geführt für unser Thema heute, haben mir gesagt, was ihnen auffällt ist, zum Beispiel, weil du sagst von wegen ohne Filter auf Instagram, dass sich Frauen aktuell kaum mehr schminken. Mhm. Ist das auch was, wo man sagt, das gehört mit zum neuen Trend dazu? Weil es gibt da manche, die finden das ganz fein, die fanden das früher schon fein und too much. Mhm. Und es gibt manche, die finden es gar nicht super. Wenn man sagt, also wenn ich jetzt am Abend zu einer Veranstaltung von unserer Firma gehe und ich nehme sie mit und ich will aber jetzt als Mann nicht sagen, jetzt geh zurück ins Badezimmer und ja, geht ja auch nicht, aber wo er sagt eigentlich, also sogar meine Mutter hat sich da ein bisschen zurecht gemacht, habe ich also extrem oft gehört, dass das momentan was ist, was sie nicht nur super finden.
Ja, also ich meine, wenn, es gibt ja einen Unterschied zwischen zurechtmachen, also wenn ich unfrisiert auf diese Veranstaltung gehe, dann denke ich mir auch, okay, das ist auch eine Respektsache, hey, das ist mein Arbeitsmeeting, das sind meine Chefs oder wichtige Menschen, vielleicht können wir uns da ein bisschen aufputzen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Make-up und Co., wenn mich jemand ohne Make-up nicht so schön findet wie mit Make-up, dann habe ich da auch ein Problem in der Beziehung. Mhm. Also ich meine, dass man sich jetzt nicht komplett zukleistern muss, ist sicher ein Trend, der nicht so schlecht ist. Und gerade junge Menschen, ich meine, ich denke mir bei manchen 22-Jährigen, durch schon Botox und aufgespritzte Lippen und keine Ahnung, die schauen schon aus wie 40 oder drüber und werden wahrscheinlich aber für immer so ausschauen. Aber die sind halt erst 20 und ich denke mir, wozu braucht sie das? Man muss sich nicht so zugleistern. Das ist doch gerade das Alter, wo man noch
wo wurscht ist, was
die
du
Zeit sparen kann im Bad, weil es eh... Ja, ganz witzig finde ich auch als Mythos dieses Thema, Männer sind dominant und die Frauen devot. Mhm. Also auch dieses klassische 50 Shades of Grey,
Ding. Baby Girl, Nicole Kidman.
Ja, genau, jetzt auch im Kino. Also ich glaube, dass sich durchaus Männer auch zumuten dürfen. Und es gibt ja auch ganz viele, die devot sind, die eine starke, dominante Frau auch suchen. Mhm. Ich meine, gerade dieses Klischee, auch der Geschäftsmann, der dann im Bett eher devot ist. Ich glaube, auch so ein Klischee gibt es sicher. Ich glaube aber auch, dass es als Frau in Ordnung ist zu sagen, ich möchte die Kontrolle abgeben im Bett. Das trauen sich jetzt auch viele wieder nicht, weil dann heißt es gleich, ich bin nicht feministisch. Mhm. das.
Ah, okay, dann kommt die andere Seite wieder.
Ja, dahin. Also da glaube ich, ist es einfach eine Sache von wieder zumuten können und dürfen.
Thema Cougar. Wir haben es bei Anne Hathaway erlebt. Nicole Kidman mit Baby Girl, die das aber schon vorher mit Zac Efron vorgeführt hat. Überhaupt seit, also Eyes Wide Shut wissen wir, sie hat bei sexuellen Filmen eine Vorliebe. Aber natürlich auch Renée Zellweger im letzten Bridget Jones, also auch reifere Frau und jüngerer Mann. Warum kommt denn das jetzt so dicke daher, wo man sagt, also in jedem zweiten Ding, liegt es daran, dass jetzt einfach wir, also ich nehme das mal für mich in Anspruch, die Zielgruppe der reiferen Frauen, die liquiden sind, die jetzt also hier Targetgruppe sind? Oder was ist das?
Also ich habe es jetzt, weil du den einen Film mit diesem, wie hieß der mit der Anne Hathaway, das war ja, wo er der Rockstar ist, ja. Oder? Da sagt sie ganz schön in dem Film, wäre es umgekehrt und wäre sie die Jüngere und er der Ältere, wäre es gar kein Thema, ja. Selbst wenn sie gerade 18 ist er und er ist halt 40.
Und er war so fesch, der Nicolas Galitzine. Oh mein Gott. Ich fand ja auch die Musik super, aber ich bin ja auch ein Fan von Boybands. Und ich glaube, die Musik war nicht super, aber es war süß.
Es ist einfach, das ist einfach der Klassiker, dass es leider immer dann das Drama ist, weil das so gewohnt ist. Es ist halt immer der ältere Mann mit der jüngeren Frau. Und jetzt zeigen halt Filme auch die ältere Frau mit dem jüngeren Mann. Aber ich finde auch hier, was ist denn bitte auch älter? Ja? Also ich finde es wichtig, dass die Person 18 ist und das entscheiden kann, und dann ist es doch eigentlich auch egal, weil in unserer Gesellschaft Alter ist wirklich nur noch eine Zahl. Also mein Vater ist 70 und ich würde sagen, der ist einfach älter. Mhm. Jetzt habe ich Freunde, die sind 60. Die werden mit 70 nicht so sein. Die sind ja noch, das ist vielleicht 40, so schauen die aus und wirken und sind sportlich und gehen Skifahren und Bungee-Jumpen und keine Ahnung und ernähren sich und Longevity, das ganze Thema.
Erkläre, was Longevity ist.
Also einfach gesund altern und gesund lange leben. Ja.
Und aber da sind wir doch auch im Klischee, also wo Geld und die Liebe dann hinfällt. Also sehr oft, das ist doch dann eine Frage mit, also wenn ich jetzt an Maria Callas, haben wir auch gerade im Kino, und diesem, ja, nicht so wahnsinnig Fashion, Aristoteles, Sokrates, Onassis denk, ja, der ohne Zweifel sehr charismatisch war. Ich habe seine Biografie gelesen und ihre und fand ihn fast noch cooler als sie, obwohl ich ja echt Maria Callas-Fan bin. Aber dann haben wir doch auch der kleinwüchsige Grieche mit der großen, übrigens auch Griechin, aber sie war ja doch irgendwie größer. Und diese schlanke Person. Also da war es natürlich schon eine Frage von Charisma. Ich glaube, dass Geld gerade für Madame Kennedy schon auch eine Rolle gespielt hat, um aus ihrer Ehe rauszukommen. Also da ist es sehr oft Geld.
Klar, also das ist natürlich immer das Klischee, das muss Liebe sein, oder sagt man ja. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es manchmal, wie du sagst, das Charisma und vielleicht ist es wirklich die Liebe und es gibt auch Vorlieben darauf. Ja. Deswegen denke ich mir, man darf das nicht immer gleich so schnell verurteilen. Und ich glaube, gerade diese Thematik, ja, da ist jetzt die ältere Frau mit dem jüngeren Mann, oha, ja, warum eigentlich? Mhm. Warum kann man nicht die Leute einfach lassen, wenn sie glücklich sind? Dann ist es ja wunderbar, außer die Person kommt zu mir und sagt, ich will da raus, ich kann nicht.
Ja, ja, genau. Ja, und muss doch auch sein Recht sagen, vielleicht nach 5 Jahren zu sagen, ganz ehrlich, ich habe es recht gehabt, jetzt ist sie mir zu alt. Ja, auch okay. Aber vielleicht war 5 Jahre lang die Beziehung oder 6 Jahre lang die Beziehung völlig in Ordnung. Wir hatten sie ja in Österreich mit einigen Volksschullehrerinnen. Also ich meine, Macron ist heute noch mit seiner Volksschullehrerin an der Seite beieinander. Also die jetzt mittlerweile hier, also in Österreich gab es ja so einen Fall von einer Lehrerin, die mit dem Sohn, der alt genug war, oder mit dem Schüler mittlerweile ein Kind hat und eine Ehe hat. Ja, warum nicht? Und heute werden sie wieder bei dir die gleichen, wahrscheinlich auch Zündstoff im Schlafzimmer, ist es vielleicht nach 10, 15 Jahren jetzt gar nicht mehr so, kann eh sein. Was hörst denn du am häufigsten von Anrufern? Wo hast du das Gefühl, ui, da ist in Österreich, weil für manche Männer habe ich das Gefühl, gibt es mehr Erotik manchmal in der Garage bei irgendeinem tollen Design eines Motorrades oder Auto, als sie möglicherweise im Schlafzimmer finden. Was hörst denn du so?
Also wirklich durchgemischt. Ich mache ja auch immer Themen der Woche, deswegen ist das immer schwierig zu sagen. Aber vielleicht magst du nochmal die Frage formulieren, weil das heißt, du meinst, Männer sind oft erotisierter von ihrem Motorrad.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass manche, also bei in der Garage was Neues ist und schauen, bar, also dass da die Herzerl in den Augen sind, auch klischeekorrekt. Mhm. Aber dass es bei manchen, vielleicht jetzt auch am Land, wo das noch ein Prestigeobjekt ist und ihn hebt und so weiter, fast mehr Erotik geben kann als möglicherweise im Schlafzimmer.
Ich glaube, das ist auch eine Entwicklungssache, dass man vielleicht sagt, mit 20, weil man noch eher so absoluter Rammler und das war auch okay und man will auch miteinander und viel und oft. Mhm. Und dann irgendwann kommt man auch in dieses Alter, wo vielleicht dann der Theaterbesuch, das Motorrad oder der Buchclub spannender ist und mehr
Distinguiertheit zeigt,
erzeugt, als vielleicht diese körperliche Nähe. Aber auch hier, wenn ich jetzt einen Mann habe und der interessiert sich auf einmal nur noch für sein Motorrad mit seinen Freunden, aber vergisst mich als Partnerin, das ist dann auch nicht in Ordnung. Mhm. Also wenn, müssen sich schon beide für das Motorrad interessieren. Oder man sagt halt zumindest, gut, ich habe mein Motorrad, du hast, keine Ahnung, deine Mode, das ist jetzt auch wieder extrem Klischee, aber wir haben gemeinsam dafür die Spaziergänge oder die Natur oder Vogelfotografie, keine Ahnung.
Wir schaffen gemeinsame Räume.
Ja, genau. Ja.
Wie wichtig ist denn Intellekt? Also das ist ja alles so immer untenrum so ein bisschen triebgesteuert oder optisch gesteuert oder in den 20ern dann vielleicht häufigkeitsgesteuert. Wie wichtig ist denn der Kitzel des Intellekts?
Also die Sapiosexualität, oder? Also, dass man ja auch sehr erotisiert sein kann von Worten, von der Sprache. Mhm. Ich finde gerade bei deiner Stimme, das ist...
Du mein Bestes.
Also ich glaube, das größte Lustorgan von uns ist ja der Kopf und die Fantasie. Und da ist es eben wunderschön, weil man so viel damit machen kann. Und es ist so schade, dass viele einfach gleich auch direkt auf die Geschlechtsteile gehen. Genau, und anstatt einfach auch mal zu sagen, ich kann auch mal eine erotische Geschichte vorlesen, ein Gedicht, ich kann mit der Stimme variieren, mit der Lautstärke, ich kann mal was flüstern, ich kann eine Augenmaske aufsetzen und auch einfach mal mit leichten Berührungen beginnen. Also das, weil du vorgefragt hast, was immer wieder auch kommt, sind eben genau diese Dinge, wie kann ich mein Verhalten ändern in der Selbstbefriedigung, wie kann ich das noch intensiver machen, wie kann ich den Sex spannender wieder gestalten, also diese Themen immer wieder.
Michelle Hunziker hat gesagt, er ist die Selbstbefriedigung wichtiger als der Sex mit ihrem Partner und das alleine hält sie für den Jungbrunnen. Kannst du dem was abgewinnen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das trennt voneinander, dass viele Paare sagen ja, ich habe jetzt einen Mann oder eine Frau und deswegen brauche ich es mir nicht mehr selber machen, dafür ist ja die andere Person zuständig. Aber das, finde ich, sind einfach zwei Paar Schuhe. Man braucht auch nicht eifersüchtig sein, wenn der eine masturbiert. Ja. Man kann auch voreinander machen und sich gegenseitig zeigen, was man mag. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da sagt, das eine ist etwas, was ich mit mir erlebe und das andere ist die partnerschaftliche Sexualität. Und es hat aber beides Raum und es ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, das finde ich cool. Mein Gott, es war so spannend mit dir heute mal die Sexualität zu beleuchten und auch die Klischees drumherum. Vielen, vielen Dank, Sandra, ja, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.